gehören Hypnotiseure auf den Scheiterhaufen oder an vorderste Front im Gesundheitswesen?
Diese und weitere spannende Fragen klären wir jetzt.
So, Ronny, heute bist du dran und ich habe jetzt hier spezifische Fragen an dich, um dich ein bisschen besser vorstellen und dass die Leute auch so ein bisschen besseres Gefühl oder Bild von dir haben. Also, wo bist du genau aufgewachsen? Wie ist das genau gesehen? Bist du vielleicht schon auch in deiner Kindheit mal in Berührung gekommen mit Hypnose? Erzähl mal ein bisschen.
Also, erstens freut mich, mich selber auch mal vorstellen zu dürfen. Für alle Zuhörer, ich bin Ronny Dorn. Ich selber bin 1988 in Berlin aufgewachsen. Bin also ein ostdeutscher Bürger, kann man sagen, und habe daher schon viele prägende Sachen in meiner Kindheit erleben dürfen. Einmal unter anderem bin ich im Marzahn aufgewachsen. Falls das jemand nicht sagt, außer jetzt sind wir aus Marzahn, das ist immer ein Begriff. Aber so generell ist Marzahn eher so ein bisschen das Ghetto in Berlin. Das heißt, ich komme eigentlich geburtstechnisch aus der Unterschicht. Durfte aber auch da schon viele Lebenswandel erleben, weil meine Eltern selber mehrere Firmen früher besessen haben und ich daher zum Glück nur bis zu meinem 8. Lebensjahr in Berlin wohnhaft war. Und danach ging es für mich schon weiter nach Rüdnitz. Das ist ein wunderbares kleines Dorf mit kaum Einwohnern, Menschen und Zivilisation. Man ist ungefähr 15 bis 20 Kilometer entfernt von der nächsten Stadt und ringsherum nur Wald. Und damals schon, also so seit ungefähr, kann man sagen, seit meinem 12. Lebensjahr, habe ich mich unter anderem mit Kampfkunst beschäftigt und mit Meditation. Und schon da in der Meditation, was ich aber erst heute festgestellt habe, bin ich schon in artähnliche hypnotische Zustände reingekommen. Also man kann wirklich schon sagen, einen kleinen hypnotischen Zustand, wo man auch Dinge bearbeiten konnte, beziehungsweise wo die Fantasie dann kreativer wurde. Oder man sehr viel Erholung, Ruhe und Kraft herausziehen konnte. Mhm. Des Weiteren bin ich dann schon mit 15 ausgezogen und habe da meinen eigenen Lebensweg bestritten, indem ich nach Bayern gezogen bin. Also ich wollte schon immer sehr früh auf eigenen Beinen stehen, einen eigenen Lebensweg gehen und konnte daher schon das mit der Meditation sehr gut mitnehmen. Denn, wie ich leider feststellen musste, mit 15 ausziehen ist sehr schön, aber auch sehr anstrengend. Weil Miete zahlen, Co., kleine Sachen, das ist wirklich, wenn du mit 15 noch komplett blauäugig in die Welt reinrennst, dann ist das ein gewisses Abenteuer, was auch sehr viel Positives und Negatives mitbringt. Ich meine, ich habe auch dann quasi bis 18 eine Bäckerlehre gemacht, die musste ich dann aber abbrechen, weil ich tatsächlich dort zum ersten Mal psychologisch quasi wirklich kaputt gemacht wurde in der Lehre. Das heißt, da schon vor einem kleinen Burnout stand zum ersten Mal, was dann verhindert hat, dass ich wirklich weiter diesen Beruf ausüben konnte. Unter anderem hat das dann auch körperliche Schmerzen verursacht. Das heißt, meine Handgelenke waren komplett kaputt. Die waren quasi nicht mehr nutzbar. Ich zählte da auch dann für den Beruf als berufsunfähig und musste diesen dann quasi mit 18 aufgeben. Ich war dann schon mit dem Bäckerberuf weg. Ich habe quasi aber den gesamten Beruf gelernt bis zur Prüfung. Ich habe quasi nur die Endprüfung nicht gemacht, weil es in dem Moment für mich keinen Sinn gemacht hat, einen Beruf, eine Prüfung abzulegen, den ich nicht ausüben kann. Okay. Das wäre einfach verschwendete Zeit gewesen. Daraufhin bin ich dann wieder umgezogen von Bayern.
Betreut worden, wegen Burnout und Erschöpfung und so weiter?
Jein.
Nicht?
Ja. Ich war bei verschiedenen Ärzten und Co. Ich war auch mal bei einem Psychologen. Was bei mir das Problem ist, oder damals schon war, beziehungsweise ein Problem, eigentlich ist es ein Geschenk. Man kann es als Geschenk sehen. Ich tausche mit dem Psychologen die Rollen. Das heißt, ich habe damals schon angefangen, so schnell den Psychologen zu analysieren, seine Gegebenheiten, seine Sachen, seine Fragestellungen, dass wir in einen automatischen Rollentausch gegangen sind und ich am Ende ihn mit Familienproblemen behandelt habe. Und daraufhin war die einfach die Diagnose, dass ich quasi psychologisch gesehen nicht behandelbar bin, weil bei mir wie eine Schutzfunktion der automatische Rollentausch vorsteht. Das okay. War schon ganz interessant. Ja, war spannend. Das ging dann auch so weiter, also das mit meinen Händen konnte ich dann auch lösen über Kampfsport oder Kampfkunst. Und dort haben wir dann mit auch eine Art von Hypnose, kann man sozusagen, gearbeitet. Das heißt, es ging auch über die Meditation. Aber nicht nur, dass du in die Meditation reingegangen bist, sondern du hast diesen Zustand versucht, auch nach der Meditation zu erhalten. Und hast dann wirklich durch gewisse Schmerztherapien, das heißt, also wir haben im Winter in kurzen Hosen im Schnee gesessen und meditiert, sind danach joggen gegangen oder haben halt mit Kampfsport verschiedene Schläge und Co. geübt, bis hin so, dass wir wirklich diesen Schmerzpegel so weit nach oben getrieben haben, dass er im Normalfall nicht mehr wehgetan hat. Das heißt, wir haben Gewichte an die Hände gebunden und dergleichen, also haben ziemlich verschiedene Sachen gemacht.
Sportart
gesehen? Also ich habe es damals über das Wing Chun gemacht.
Wing Chun?
Genau, Wing Chun ist eine der ältesten Kampfsportarten. Sie wurde unter anderem vom Ip Man, jetzt kann man ein bisschen Werbung machen für Ip Man, Wing Chun, eine tolle Sache, hervorangetrieben und ist damals von Frauen erfunden worden im asiatischen Bereich zur Selbstverteidigung.
Okay.
Also es hat nicht wirklich was mit Kraft zu tun, sondern mehr mit Technik, Körperbeherrschung, eigene Energiepole. Und selbst Bruce Lee hat seine Grundbasis auf Wing Chun aufgebaut.
Okay. Also
von der Seite sehr lange Tradition. Und gerade im asiatischen Bereich ist ja in Sachen Körperbeherrschung, haben die ja Jahrtausende Möglichkeiten und sind da ja an verschiedenen Sachen weiter als wir.
Okay. Und dann hast du so die ersten hypnotischen Zustände so ein bisschen erfahren mit, im Zusammenhang mit Schmerz dann voll.
Genau. Man ist dann quasi, man hat gelernt, immer wieder in diesen Ruhepol reinzugehen, wie bei einer Selbsthypnose. Und quasi dann, wenn du merkst, dass der Schmerz größer wird, gehst du automatisch in diesen Ruhepol rein und stellst den Schmerz dann wieder ab oder den Schmerzpegel herunter. Bis zu einem Grad, wo er dich nicht mehr interessiert. Okay. Und das hast du immer wieder durch Übungen und Übungen wiederholt, dass es irgendwann zum automatische Reaktionen, also wie beim Autofahren, irgendwann sind es alles automatisierte Abläufe. Und so funktioniert das bis heute. Das heißt, wenn der Schmerz mal hochkommt, Wetterbedingungen oder so, dann gehe ich automatisch in diese Prozesse rein und reguliere ihn wieder runter auf ein Limit, der für mich tragbar ist.
Praktisch, so schalterli, hä?
Absolut. Absolut. Also wirklich, kann ich nur jedem empfehlen. Oder auch andersrum, jeder, der mal Kampfsport gemacht hat, kann ich mal empfehlen, einfach mal die Hypnose auszuprobieren, weil er da auch viele Dinge entdecken wird, die er auf andere Wege schon gelernt hat.
Und ja, ich glaube, manchmal gibt es viele Techniken und viele Namen dafür, und wo alles so ja, in die gleiche Richtung geht, denke ich mir. Und es ist, finde ich, auch näher oder bekannter eigentlich, als wo wahrscheinlich die meisten Leute sich vorstellen, weil wir ja sowieso täglich in hypnotischen Zustand sind.
Absolut richtig.
Wie bist denn du als Hypnotiseur geworden? Wie ist das genau gegangen?
Mhm. Das ging relativ auch interessant. Ich bin dann irgendwann nach Überlingen gezogen, das ist direkt am wunderschönen Bodensee. Und habe dort dann ganz normal vorher noch eine Lehre gemacht, die Jahre davor, und habe dort dann im Baumarkt gearbeitet. Und beim Arbeiten im Baumarkt habe ich mir damals eine Blutvergiftung zugezogen. Das ist relativ einfach passiert. Ich habe eine USB-Platte von A nach B befördert und habe mir wirklich einen minimalen kleinen Einstich, also fast kleiner als Stecknadel groß, in den Arm gestochen. Das hat sich aber nicht sofort entzündet, sondern das ist zeitverzögert gekommen. Das ist ein bisschen besonders gewesen bei der Blutvergiftung. Es kamen wirklich 2 Tage später erst die Resultate dieser Blutvergiftung. Warum, weiß man medizinisch nicht genau. Vielleicht ist ein Stück Holz damals drin stecken geblieben und dergleichen. Das kann man jetzt nicht mehr nachvollziehen. Und auf jeden Fall, da habe ich meine erste Blutvergiftung bekommen. Zum Arzt gegangen, an Tropf dran gewesen. Das ganze Programm einmal durchgezogen, das ging dann auch wieder soweit gut, es ist innerhalb von 1 bis 2 Monate abgeheilt. Doch dann habe ich wieder eine Blutvergiftung bekommen, mit genau die gleichen Symptomen, aber diesmal ohne Verletzungsgrad. Und daraufhin wieder ins Krankenhaus, wieder das ganze Prozedere, wieder Tropf bekommen und dergleichen, wieder ein paar Stunden dort gelegen. Das ging wieder 1, 2, 3, 4 Monate gut. Okay, dann hat man gedacht, jetzt ist man über Berg. 3, 4 Monate lang nichts bekommen, das wird schon passen. Und dann habe ich wieder eine Blutvergiftung zum dritten Mal bekommen. Was wirklich.
Aber ohne, dass da irgendwie offene Wunde kam.
Genau, ohne dass ich eine offene Wunde gehabt hatte. Aber es hat immer wieder die gleichen Symptome. Ich habe auch noch hunderte Bildmaterial und Co. Es hat immer die gleichen Symptome an den gleichen Stellen gehabt. Und es wurde immer diagnostiziert als Blutvergiftung. Und davon habe ich auch Antibiotika ohne Ende immer schön bekommen. Also ich weiß nicht, wie viel. Ich glaube, ich habe mal ausgerechnet, über 2000 Gramm innerhalb von einem halben Jahr ein Antibiotika genommen. Aber die Medizin ist so ein bisschen an ihre Grenzen geraten. Ich zähle auch bis heute noch diesbezüglich mit diesem Krankheitsbild als ein Ministerium in der Medizin, weil es das so in der Form noch nicht weltweit gibt oder vielleicht sehr, sehr, sehr selten. Bin daher auch eingetragen in die Datenbank, dass falls mal wieder Fälle kommen, man mich dort quasi mit als, ja, als schon mal aufgetretenen Fall hat, wo man dann vielleicht weiter forschen könnte. Aha. Damals zu dem Zeitpunkt, was recht interessant war, eine sehr gute Freundin von mir, sei gegrüßt, Annette Mangone. Sehr tolle Persönlichkeit, Grüße gehen raus. Und ihr Sohn, Franco Mangone, die haben beide bei Omnis eine Hypnoseausbildung gemacht, beim Herrn Mike Schwarz. Und ich dachte so: Ja, gut, die Medizin hat jetzt nichts gebracht, komm ich halt mal zu dir, setz mich auf den Stuhl und dann gucken wir mal. Und da bin ich dann das erste Mal mit der Hypnose so wirklich bewusst in Berührung gekommen.
Also dann hast du die Blutvergiftung schon überstanden gehabt, oder bist du da?
Das war relativ bei der dritten Blutvergiftung dann, wo ich dann quasi, also die Blutvergiftung wurde behandelt, sie war am Abklingen, aber noch nicht ganz weg. Also man hat immer noch die Entzündungen an den Armen gesehen. Das dauert ja immer mehr Zeit, bis das weg ist, weil das ja auch tiefer ins Gewebe reingeht. Das sind ja wirklich Gewebezellen, die dann zerstört werden. Das braucht relativ lange zum Abheilen. Und ja, daraufhin saß ich dann beim Franco und da hat er mit mir eine Hypnose-Session gemacht und da sind mir tatsächlich viele Probleme gelöst haben. Auch wirklich die in Bezug, also wir sind mit dem Thema der Blutvergiftung reingegangen, haben dann aber andere Probleme gefunden, die aber wirklich, man hat einen Zusammenhang gehabt. Und daraufhin war ich über ein Jahr anfallslos. Hat wunderbar funktioniert. Nach einer Sitzung, genau, war quasi, da bin ich in die Schweiz gezogen, habe hier meine jetzige Frau, mit der bin ich zusammengezogen. Neuer Job und dergleichen, komplett neue Lebensumstände, einmal alles über Bord geworfen, quasi nur mit dem Koffer, mit meinen Sachen hergezogen, alles andere verkauft, entsorgt und dagelassen. Und da kam es dann auch nochmal zu einer Blutvergiftung. Auch wieder ohne wirklich sichtliche Erkenntnis. Ich hatte zwar einen kleinen Insektenstich von der Mücke oder dergleichen an der Hand, weswegen man davon ausgeht, dass dadurch die Blutvergiftung kommt. Allerdings die Zeichen und so wie das aussah, hat es wieder die Symptome von der Blutvergiftung gehabt, die ich schon die ganze Zeit immer wieder hatte. Und daraufhin war ich dann nochmal bei der Annette in der Hypnose-Sitzung. Weil, wie schon gesagt, war wieder bei der Medizin. Die Medizin hat wieder gesagt, können wir nichts machen, pass halt auf, dass du dich nicht verletzt, sonst könntest du morgen sterben. Das war so meine Diagnose.
Schöne Diagnose.
Ja, ist eine nette Diagnose, wenn der Arzt sagt, jede Verletzung könnte deine letzte sein, solltest du gut drauf aufpassen. Das ist dann so, geht man mit gemischten Gefühlen raus.
Ja, sicher.
Genau, dann war ich nochmal bei der Annette und dann war das eine Sitzung, die ging so fast 7, 8 Stunden lang.
Wow.
Viel gearbeitet, viel aufgearbeitet. Und ja, seitdem bin ich anfallslos. Also es
Wow.
ist weg. Es ist einfach weg. Die Mediziner wissen nicht warum.
Kannst du auch vielleicht ein bisschen andeuten? Gut, du hast gesagt, es geht 7 bis 8 Stunden, das ist ja unglaublich lang. Aber kann man sagen, dass es schon so um eine gewisse spezielle Thematik gegangen ist, wo du.
Ja, es ist auf jeden Fall eine spezielle Thematik gegangen. Und eigentlich sind das relativ Thematiken gewesen, die mit meiner jetzigen Sicht sehr simpel sind. Und zwar war es unter anderem eine Thematik, meine Eltern waren früher beide sehr geschäftstüchtig, hatten mehrere Firmen, auch größere Firmen, waren dadurch natürlich viel aktiv unterwegs. Und es gab einfach eine Situation, da war ich mal allein daheim. Und als ich da allein daheim bin, habe ich mich auch irgendwie verletzt, ich glaube, geschnitten oder so und habe mich mehr schlecht als recht versorgt und das hat sich dann auch so ein bisschen entzündet und ich wusste in der Situation nicht, was ich machen kann, bin als kleines Kind, ich glaube, da war ich so 7, 8 Jahre alt, bin ich dann einfach ein bisschen in Panik geraten, bis meine Eltern nach Hause kamen. Dann hat sich meine Mama darum gekümmert und dann war die Welt wieder in Ordnung. Aber der Punkt bis dahin hat bei mir einfach wie einen Schock verursacht.
Ja, okay.
Auch mit der Entzündung und dergleichen. Man hat als Kind gesehen, der Finger wird immer mehr entzündet und wusste nicht, was wie wo. Und das hat einfach irgendwie sich so bei mir festgeankert, dass ich da einfach einen Triggerpunkt hatte.
Okay.
Ja,
Okay.
den haben wir dann quasi gelöst und dann war bis jetzt die Welt in Ordnung.
Unglaublich, wie es Unterbewusstsein halt immer wieder so Strategien aufbaut, oder? Und ja, relativ simpel, sage ich mal, zu lösen sind mit müssen, dass du so eine Diagnose auch bekommen hast. Das ist unglaublich.
Absolut. Und vor allen Dingen, mir hat es auch gezeigt, unsere Medizin ist mittlerweile sehr weit und auch technisch sehr gut und fundiert. Aber es gibt halt immer noch viele Sachen, die man nicht erklären, nicht aufklären und nicht heilen kann, weil wir halt immer noch medizinisch gesehen am Anfang stehen. Wir sind noch ganz weit am Anfang und die Reise bis zum Ende ist noch in weiter, weiter Entfernung. Und da zu sehen, dass es auch Alternativen gibt, wenn dich die moderne Medizin quasi aufgibt, das war so für mich so auch der Ansporn, zu sagen, hey, man kann Menschen helfen. Und das, was ich gerade erlebt habe, das kann ich andere Menschen erleben lassen. Und das ist die Hypnose ein so starkes Werkzeug, wo man in verschiedene Richtungen gehen kann und Prozesse erreichen kann, die wir uns vielleicht jetzt noch gar nicht so verbinden können oder vereinen können. Aber es ist auf jeden Fall immer eine sehr gute unterstützende Möglichkeit zur Medizin, für bessere Gesundheit, Vitalität, weniger Stress zu sorgen. Das war eigentlich dann so der ausschlaggebende Punkt, in diese Richtung zu gehen.
Okay, also der ist jetzt ziemlich schnell nach der zweiten Sitzung angemeldet.
Ja, also relativ. Es hat dann ungefähr noch ein Jahr gebraucht, weil ich bin ja dann frisch in die zweite Schweiz gezogen. Und ich bin so ein Mensch, ich mache nicht gerne halbe Sachen. Wenn ich was mache, dann mache ich es richtig. Und ich habe mich schon damals entschieden, du wirst Hypnosetherapeut, aber wenn du einer wirst, dann mach es richtig. Das heißt, guck, dass die Grundvoraussetzung stimmt. Guck, dass es mit einem Arbeitgeber stimmt. Guck, wie du reduzieren kannst den beruflichen Stress, den ich vorher hatte. Ich war vorher in der Führung. Guck, dass du da ein bisschen reduzierst, guck, dass du einen Praxisraum hast. Also mach deine Hausaufgaben, dann lerne, was du lernen möchtest und geh mit dem Wissen dann so weit, dass du dann halt sofort wirklich aktiv auch arbeiten kannst und nicht vor dem Problem sitzt, dann erstmal ein, zwei Jahre daheim zu sitzen, weil du dann erst anfangen musst, alles zu strukturieren und dann richtig loszulegen, weil dann geht dir so viel Zeit zwischen Lernen und Umsetzen, dass du quasi noch eine neue Schulung machen musst.
Also Ronny, ich weiß, dass du jetzt in der Zwischenzeit deine Hausaufgaben gemacht hast und die Erfahrungen ja hast du sammeln. Was ist für dich bis jetzt so das Highlight? Oder hast du spezielle Geschichten erlebt oder vielleicht auch gewisse Schwierigkeiten, die du jetzt schon erlebt hast als Hypnosetherapeut? Was ist da noch?
Gewisse Schwierigkeiten, ja, beziehungsweise eher Eindrücke und viele Lernprozesse. Was ich zum Beispiel sehr gerne mache, ich bin ein großer Freund der Blitzhypnose. Und ich mache das sehr gerne, wo ich im Baumarkt tätig bin, bei einfach Arbeitskollegen dort. Und ich habe halt wirklich festgestellt, dass wenn man nicht will, dann will man nicht. Und egal wie sehr du willst, man kann niemanden zu etwas zwingen. Es ist immer wirklich ein Miteinander. Und ich habe wirklich bei ein, zwei Personen alle Techniken probiert, die mir eingefallen sind. Über Aktivhypnose, plus passive, über mentale Beschäftigungen, also halt mit verschiedenen Aufgaben den Kopf zu geben. Das ganze Programm. Aber es hat nicht funktioniert. Es gibt halt Menschen, wenn die nicht wollen, oder es gibt auch Menschen, wenn die haben keine Veranlagung dafür, schnell in die Hypnose zu gehen, durch die Blitzhypnose, da geht es einfach nicht. Und das war für mich sehr interessant zu sehen, wie sehr dieses Miteinander funktioniert. Dass das wirklich auch was mit Vertrauen zu tun hat und dass man wirklich auch will. Dass man halt nicht durch die Straße laufen kann und sagen kann, du, du, du und du, sondern
Das
dass
ist
wirklich.
auch wichtig und schön, dass das nur so ist, dass wenn wir wirklich nicht wann in die Hypnose geht, dass das auch nicht funktioniert. Und das finde ich auch sehr gut, dass man das den Kunden, den Klienten so kann weitergeben kann, dass es immer eine Teamarbeit ist, oder?
Absolut, absolut. Und so mein, also glücklichster Moment, da habe ich tatsächlich schon vermerkt welche. Einer ist jetzt ganz aktuell mit meiner Frau. Sie befindet sich in der Schwangerschaft und hatte sehr, sehr starke Rückenprobleme. Wir waren beim Arzt, beim Frauenarzt, beim Physiotherapeuten, beim Allgemeinarzt, beim Chiropraktiker. Alle konnten nicht so wirklich intensiv helfen, weil einfach die Verlagerung des Kindes wahrscheinlich auf den Nerv war, beziehungsweise weil man den Ursprung nicht ganz gefunden hat. Und natürlich durch die Schwangerschaft kann man sich ja nicht auf den Bauch drehen und Co., sondern man kann ja auch nicht alles ausführen, was man normalerweise machen kann. Mhm. Und man konnte dann definitiv durch eine Sitzung ihren Schmerz, den sie hatte, einfach senken. Und das ungefähr, wenn man jetzt mal eine Schmerzskala nimmt, das ist den meisten ja geläufig, von einer 7 bis 8 konnte man jetzt einfach auf eine 3 runterfahren.
Also eine Schmerzskala, das ist ja 1 und Zeichen, ja. Ne?
Genau, genau. Meistens in der Medizin hast du Schmerzskala zwischen 1 bis 10. 10, du stirbst, ja, ist quasi, man sagt dann auch gerne, wie wenn ein Panzer über dich rüberrollt, dann hast du eine 10. Wenn du jetzt Kopfschmerzen oder Migräne hast, dann hast du meistens eine 2 bis 4 und dann halt dazwischen, was es noch so alles gibt. Und was wir halt da noch nebenbei gemacht haben, wir haben dort einfach mal mit dem Kind quasi kommuniziert. Mhm. Ist eine recht schöne Sache. Hätte ich auch nicht gedacht, dass das so funktioniert. Wir haben es einfach mal mit einfließen lassen. Und das war ein sehr berührendes Erlebnis.
Ja, das glaube ich, ja.
Ja, vor allen Dingen, weil also das Kind kann nicht sprechen. Kann sich das nicht so vorstellen, wie dass das Kind jetzt mit dir kommuniziert oder so. Das ist ein Fötus im Bauch, das muss noch alles lernen. Aber die Aussage von meiner Frau war, sie hat viele Emotionen und Gefühle mitbekommen.
Ja.
Ja, zum Beispiel Gelüste, zum Beispiel. Wir haben dem Kind gefragt, was brauchst du? Und hat quasi geantwortet in der Sekunde, Nüsse. Also das hat Hunger auf Nüsse gehabt. Warum auch immer, jetzt ist die Fettbildungszeit, wo die Fettbildungsschicht sich bindet, vielleicht dadurch. Aber da bin ich kein Profi. Auf jeden Fall gab es dann Nüsse. Und es hatte zu wenig Platz. Und wir haben dem Kind einfach gefragt, was müssen wir tun, damit du Platz hast? Und dann mach dir doch Platz. Und dann wirklich mit den Worten, mach dir doch Platz, hat das Kind angefangen, gegen den Bauch zu drehen. Und das ist dann wirklich so ein sehr einprägendes und prägender Moment, wenn du quasi irgendwo doch schon mit dem Kind kommunizieren kannst.
Ja, weil das Kind ist schon da, ja. Es ist einfach halt noch
im Buch. Absolut, absolut, absolut. Aber auch vom Entwicklungsstadium, es kann hören, es kann sich bewegen, es ist jetzt Richtung Mitte, Ende, 5. Monat. Also von der Seite her, da ist schon was da. Da
naja, geht
schon was ab.
Da kann man alles schon mit.
Ja. Mehr als wir denken. Also ich rede jetzt ganz anders mit dem Bauch meiner Frau.
Ja, also ich habe sehr viele Sitzungen jetzt erlebt, wo sehr oft in der Schwangerschaft etwas passiert ist und was die kleinen Fötus, Embryos, was die schon alles mitbekommen zu dieser Zeit, das ist wirklich unglaublich beeindruckend. Mhm. Also finde ich, macht mega Sinn, da immer wieder mal Kontakt mit dem Kind aufzubauen.
Auf jeden Fall, es schafft eine Mega-Bindung. In dem Moment passiert wirklich mit allen Parteien etwas. Und das alleine, was dann mit einem passiert, das ist vielleicht sogar noch ein Tick größer als die Sache selbst. Weil man realisiert, zumindest als Mann kann ich das sagen, weil wir Männer sind nicht schwanger, die sitzen quasi nur daneben. Und das jetzt.
Das Büchle wächst auch mit.
Das stimmt, aber es ist meistens der Bierbauch. Aber in dem Moment habe ich wirklich das erste Mal zu 100% realisiert, da wächst dein Kind mit ran.
Mhm.
Das kriegt alles mit und das will alles mitkriegen. Und das ist einfach, man fühlt sich dann auch als Mann mehr abgeholt. Also kann ich jedem Mann empfehlen, mit seiner Frau einmal eine Sitzung zu machen, einmal Babybäuchlein streicheln, einmal Baby treten lassen.
Genau. Okay. Wie sieht das so aus in Zukunft oder was für Plan hast du noch so? Wo möchtest du noch vielleicht Schwerpunkt setzen? Was hast du noch so in Absicht so in nächster Zeit?
Also was ich auf jeden Fall plane, ich möchte gerne die Mittel der Hypnose nutzen, um zum Beispiel in Richtung Burnout Prävention zu gehen beziehungsweise Stressbewältigung. Weil ich sehe unter anderem in vielen Berufsgruppen, wo ich selber angehört habe, im Handel und dort auch gerade in den höheren Führungspositionen, als auch gerade bei unseren Pflegekräften zur momentanen Zeit, die sind am Limit. Und die haben nicht oft mehr diese Work-Life-Balance, sondern die sind wirklich nur am Schaffen und am Kämpfen und am Machen. Und ich finde, gerade da kann man wunderbar angreifen, indem man halt die Entspannungshypnose, Selbsthypnose und dergleichen mit angeht, um die Leute einfach wieder ein bisschen vom Stresspegel runterzuholen. Und da sehe ich meine Möglichkeit, auch mit Unternehmen zusammenzuarbeiten und dann direkt quasi solche, ja, Schulungen macht zum Thema Selbsthypnose, Entspannungshypnose, um halt zum Beispiel Burnout vorzubereiten oder indem man auch im medizinischen Bereich einfach den Leuten, die jetzt wirklich Unterstützung brauchen, die den ganzen Tag am Kämpfen sind, vielleicht durch die Hypnose einfach diese Unterstützung zu geben, dass sie einfach abschalten, dass sie immer wieder runterkommen, dass diese Leute uns nicht auch noch zusammenbrechen, auf die wir angewiesen sind und einfach so ein bisschen. Da sehe ich Möglichkeiten, Potenzial und vor allen Dingen sehe ich da auch einen Grad der Wichtigkeit, dass man da einfach mal agieren muss. Da, wo die Wurzel ist, die Leute, die alles mit am Leben halten, ist halt momentan Medizin und Handel. Da, wo wir unser Essen und unser Klopapier kaufen, müssen wir keinen Platz mehr haben. Und wenn wir umfallen, die, die uns wieder pflegen und hegen und uns wieder gesund machen, ich glaube, da muss man noch viel tun und da ist viel Potenzial.
Ja, das glaube ich, das ist jetzt zu der Zeit sicher sehr, sehr zentral. Hast du denn noch für dich persönlich Wünsche, was du noch irgendwie möchtest erreichen oder was du noch für Wünsche hast für in Zukunft?
Persönliche Wünsche. Ich bin ein recht bescheidener Mensch, eigentlich nur ein gesundes Kind und Dach über dem Kopf und was zu essen auf dem Tisch, das wären so die grobliegendsten. Und ansonsten einfach möchte ich so viele Menschen wie möglich mit unserem Podcast erreichen, so viel wie möglich wirklich aufklären, den Leuten zeigen, Hypnose ist was Wunderbares, man kann damit fantastische Dinge tun und man kann dort wirklich auch helfen und einfach diesen Input weiterzugeben, dass viel mehr Leute sagen, ja, das will ich, da sehe ich eine Chance für mich und diese Scheu einfach so ein bisschen verlieren. Oder diese Ängste oder diese Denkensweisen aus dem 18. Jahrhundert, wo sie sagen, jetzt muss auf den Scheiterhaufen, sondern dass die Leute einfach sehen, hey, das ist was, das hilft mir. Und ja, da sehe ich mich. Entweder mit einer eigenen Praxis oder mit einer großen Gemeinschaftspraxis, wo viele Themen angegangen werden, aber draußen gehen und das Feuer löschen, wo es brennt. Das ist so, da sehe ich jetzt meine Passion.
Ja, ich meine, gerade du als super Beispiel, wo so eine Diagnose bekommen hat, dass mit zwei Hypnosesitzungen, die ein paar Stunden gedauert haben, so einen krassen Erfolg haben. Also, das gibt doch mega Hoffnung auch, finde ich, dass auch wenn du von der Medizin irgendwie so eine Diagnose bekommst, dass es trotzdem noch Möglichkeiten gibt, zum noch heilig zu erlangen.
Auf jeden Fall. Und vor allen Dingen, dass man den Kopf nicht hängen lassen darf, dass es immer einen Weg gibt und dass man einfach immer aufstehen muss und für sein eigenes Leben, für seine eigene Gesundheit und für seinen eigenen Erfolg halt kämpfen muss. Und wie schon gesagt, viele Wege führen nach Rom. Es gibt nicht nur die einen, sondern es gibt immer mehrere Wege zum Erfolg. Und das kannst du eigentlich auf alles widerspiegeln. Gesundheit, beruflicher Erfolg, privater Erfolg. Vollkommen egal.
Ja, super, dann wünsche ich dir alles Gute, viel Gesundheit und
Dankeschön.
danke auch, dass du da im Podcast dabei bist. Ich finde das super bereichernd.
Danke, das gebe ich gerne weiter und auf eine weitere lustige, amüsante und vor allen Dingen lehrreiche Zeit.
Genau. Ciao.
Ciao.
Alle weiteren Informationen findet ihr unter hypnosepodcast.ch. Es gibt auch eine Facebook-Gruppe, Hypnose Podcast. Wir freuen uns auf weitere spannende Interviews. Bis bald.